Landbrauer Frick auf Lux FM mit Poor Magic featuring Beaver Shepherd. Es ist 17 Uhr und 18 Minuten und ich darf Jörg Heidmann und Horst Weidenmüller begrüßen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, kann man sagen. Ist ja dunkel draußen.
Und schneit.
Und es schneit und deswegen seid ihr 7 Minuten zu spät gekommen und ihr habt trotz dieser nur kleinen Verspätung vorher angerufen. Das finde ich sehr ordentlich, deswegen möchte ich euch an dieser Stelle mal loben. Das machen auch nicht alle Gäste. Manche kommen einfach später und sagen nicht Bescheid. Wir möchten sprechen über einen Musiktrend, den man vielleicht als neu bezeichnen könnte, aber wenn es ein neuer Musiktrend ist, dann ist es der älteste neue Musiktrend. Es geht um Neoklassik. Das ist eine neue Spielart der klassischen Musik, die eben auch Einflüsse aus elektronischen Musiken zulässt, aus Ambient oder auch aus Rock. Und so findet das Ganze auch nicht mehr nur in Konzertsälen, in klassischen oder Philharmonien statt, sondern in dem Fall, den wir heute besprechen, im schönen Silent Green. Außerdem wird unser Thema sein, dass es vom Label K7 einen neuen Imprint gibt, und zwar den Launch des Labels 7K. Ja, wart ihr jetzt bei der Namensgebung nicht besonders kreativ, aber
ja, warte ab bis in den Hintergrund.
Okay. Aber ihr habt die richtigen Leute gesagt, das ist ja das Wichtigere. Und wir sprechen jetzt auch nochmal dann ganz speziell über das Konzert von Luca D'Alberto im Silent Green. Das findet am 27. Januar statt. Und mit diesem Konzert launchen wir dann auch ganz offiziell unseren Neo FM Channel innerhalb der Flux Music App. Da kümmern auch wir uns dann um dieses älteste neue Genre der Welt, die Neoklassik. Lasst uns doch ruhig mal anfangen bei der Plattenfirma, Horst. Neoklassik, ich habe es gerade als das älteste neue Genre der Welt angepriesen oder anmoderiert. Was ist der Reiz aus eurer Sicht an diesem Genre? Wie habt ihr dieses Genre für euch vielleicht auch entdeckt?
Naja, ich persönlich habe dieses Genre entdeckt über Max Richters Four Seasons, und ich glaube, um was es so ein bisschen geht bei diesem Genre ist, dass wir einfach nicht mehr die alten Meister brauchen, um tolle klassische Musik zu hören. Mhm. Wenn man die sogenannte Chor-Klassik oder die traditionelle Klassik sieht, da geht es ja in erster Linie um die Rekomposition, also dieses Nachmachen, das Imitieren, das Nachspielen, das nochmal besser spielen, ja, nochmal perfekter spielen. Und da geht's ja in der Neoklassik überhaupt nicht drum. In der Neoklassik geht's drum, neue Kompositionen zu machen, seine eigenen Kompositionen zu machen und nicht nur Werke, die bereits stehen, ja, nachzuspielen. Klar. Und es dreht sich vor allem viel um Tonalitäten, um Sounds, um Mikrofonierung. Wie hört sich das alles an? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich viele Elektroniker darin wiederfinden, weil die elektronische Musik sicherlich sich in den letzten Jahren sehr stark um Sound bemüht, ja, hat. Und das zusammen ist halt eine neue Form der Klassik vielleicht, ja, es gibt schon seit vielen Jahren Künstler, die genauso arbeiten, mhm, aber es wird jetzt halt mehr, es wird eine New Classic, es wird eine Neo Classic, es wird eine Modern Classic, Avantgarde Classic, es gibt noch keinen Namen, aber ich glaube einfach, dass es Musik ist, die Leute mit nach Hause nehmen können, und das sieht man auch mehr und mehr bei den Konzerten. Es ist eigentlich das gleiche Publikum wie auch K7, deswegen haben wir uns ja auch für den Namen 7K, aha, entschieden.
Wäre meine nächste Frage
gewesen. Da wollte ich dir nur mal vorkommen, bevor du mir da einen reinlegst, wo ich nicht drüber komme. Ich kenne mich, ja. Und aber wo wir einfach sagen, ja, es ist einfach eine neue Form von Musik, die aber doch, denke ich, für ein sehr ähnliches Publikum wie, ja, K7 ist aber nicht unbedingt in den Philharmonien stattfindet, ja, sondern eben, es sind die eigenen Komponisten, wir haben unsere eigenen Komponisten, wir haben unsere eigenen Venues. Wir sind eigentlich ein neuer Klassikmarkt, der außerhalb des Chorklassikmarkts stattfindet. Und ich glaube, der Chorklassikmarkt, der rümpft auch die Nase, wenn er das alles hört. Das ist alles viel zu minimalistisch,
ja,
und also alles gar nicht richtig drin. Und wenn dann plötzlich mal so 800 oder 1000 Leute, junge Leute zu so einem Konzert kommen, dann wird der traditionelle klassische Markt auch aufmerksam und sagt, oh, das Publikum hätten wir auch gerne, ja, also buchen wir mal diesen Künstler. Also es ist auch ein Markt, der vollkommen unabhängig der Klassik entsteht.
Aber dass das Genre jetzt größer geworden ist, hat in der Tat, hast du ja gerade gesagt, mit den Produktionsweisen zusammen und auch damit, dass vielleicht die Möglichkeiten eher gegeben sind, so eine Platte zu Hause mit seinem eigenen Rechner zu produzieren mit ein paar guten Mikrofonen als vor noch ein paar Jahren, und dass das auch eine Parallele ist vielleicht zur elektronischen Musikszene.
Genau, und einfach auch eine Evolution in Musik. Wir suchen nach neuer Musik, die Leute wollen neue Musik, Produzenten suchen nach neuen Musikformen, ja, und das ist einfach eine neue Entwicklung ist.
Und Komponisten nehmen das Produzieren als Teil der Komposition mittlerweile an und sagen, ja, hier, es geht nicht nur darum, die richtige Tonabfolge zu finden, sondern eben auch den richtigen Klang für diese Musik. Und das wird auch viel mehr mitgedacht heutzutage, habe ich das Gefühl. Als noch vor einigen Jahren, als Bands ja dann gesagt haben, wir unterschreiben erstmal den Plattenvertrag und dann lernen wir den Produzenten kennen, der uns am Ende des Tages sagt, welchen Sound wir eigentlich haben werden auf dieser Platte. Das ist ja heute, wird das von Anfang bis Ende durchgedacht von den Künstlern und gerade wahrscheinlich im Neoklassik-Bereich. Wie seid ihr jetzt von K7 auf 7K gekommen? Wieso dieses Umdrehen?
Naja, wir arbeiten ja schon verhältnismäßig lang mit moderner, neuer Klassik. Wir haben ja im Jahr 2010 mit Brandbrauer Frick angefangen, haben die weltweit aufgebaut, haben die weltweit auch in große Konzerthäuser gebracht und haben ja auch mit Anima sehr früh angefangen zu arbeiten, die Backingband von Sigur Rós. Und es ist so rumgesehen nicht vollkommen neu von uns, aber wir hatten so das Gefühl, dass alles, was wir bisher gemacht haben, kam irgendwie aus der Elektronik. Und Luca Di Alberto kommt halt aus der Klassik. Ja. Und das hört man auch. Das hört man eindeutig, dass er aus der Klassik kommt. Und da habe ich gedacht, das funktioniert nicht mehr. Aber irgendwie, es ist K7. Und es ist trotzdem eine neue Musik. Und deswegen habe ich gedacht, wir wollen ganz klar sagen, hey, das sind wir. Ja. Das sind wir. Das ist gleiche Font, gleiches Logo. Bitte erkennt uns. Aber es ist auch was anderes. Ja, es ist jetzt, und deswegen kam ich auf die Idee zu sagen, ich drehe das Logo um.
Ja, hat sich ja quasi, wenn sich die Richtung, aus der die Musik kommt, quasi umgedreht hat, dann macht das
genau
wieder Sinn.
Und wir wollen
jetzt, wo du es erklärt hast, macht es wieder ein bisschen
Sinn. Ist nicht ganz so cheesy, ne? Glück gehabt, gerade noch gerettet. Naja, und wir bei K7 beschäftigen uns halt da sehr intensiv mit. Wir wollen da so eine richtig, also wir bauen da eine richtige Abteilung. Wir spiegeln K7 in die moderne Klassik rein und signen da mehr Künstler und machen da auch Management und Label-Service und bauen da momentan ein richtiges Department auf.
Und ihr habt Luca D'Alberto gesigned, der Typ, der eben am 27.01. im Silent Green auftreten wird. Und da haben wir ja auch jemanden, der uns noch ein bisschen was zu diesem Ort erzählen kann, ein ganz besonderer Ort, ein ehemaliges Krematorium, das aber von euch quasi entdeckt und umgewandelt wurde. Ist das eine Musik oder vielleicht auch eine neue Idee für eine Art von Musik, die präsentiert werden muss, die euch ganz gut ins Konzept passt im Silent Green? Ist so eine Neoklassik-Geschichte das, was aus deiner Sicht da gut hinpasst, oder ist es im Prinzip, seid ihr da im Prinzip völlig offen? Denn Brandbrauer Frick, deswegen habe ich die vorhin gespielt, die haben ja auch schon mal eine Live-Platte aufgenommen im Silent Green.
Ja, das BBF-Konzert war das erste Konzert, was bei uns stattgefunden hat und die ja dann auch ihre Sachen dort eingespielt haben, war für uns der erste große Testfall und der hat wunderbar funktioniert. Also von daher waren wir sehr glücklich. Und ansonsten, die neue Klassik passt bei uns auch hervorragend rein, würde ich sagen, weil wir sehen uns ja als einen Ort für Nischen, ja, und interessante Nischen. Und das ist jetzt nichts gegen den Mainstream. Es gibt auch tollen Mainstream, aber es gibt auch hunderte Orte für tollen Mainstream.
Ja.
Und in einer Stadt hier, weil wir sind ja noch so Kinder der 90er Jahre, wo das Wort Interdisziplinarität noch eine Rolle spielte. Wir sind ja auch nicht nur Musik im Silent Green, sondern das ist eine der Standbeine bei uns. Und da passt die Reihe halt wunderbar rein, weil wir haben ja auch im Jazzbereich oder in anderen Bereichen interessieren uns ja gerade die kleinen interessanten Sachen.
Jetzt kann man vielleicht auch nochmal die Frage stellen, weil es das Silent Green ja noch so lange doch noch nicht gibt, wie ihr da auch überhaupt drauf gekommen seid, aus einem ehemaligen Krematorium einen Veranstaltungsort zu machen. Es wird ja Leute geben, die vielleicht abergläubisch sind oder so, die dann vielleicht gesagt hätten, genau da will ich jetzt keine Konzertveranstaltungsputze hinbauen, da habe ich Angst vor, da geistern verstorbene Seelen rum oder was. Ich weiß es ja nicht. Wie seid ihr da drauf gekommen? Wann habt ihr festgestellt, ne, das ist unser Platz?
Ja, das ist ein bisschen, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, aber ein bisschen ausholen muss man trotzdem. Also was ich gesagt hatte, wir hatten in den 90er Jahren, hatten wir einen Kulturort, Botschaft e.V., damals ist auch der WMF-Club von Leuten von der Botschaft mit entstanden und ist weiter betrieben worden. Und wir hatten diesen interdisziplinären Ansatz. So, dann haben wir aber eigentlich 20 Jahre lang Filme gemacht und gar nicht mehr in dem breiteren Sinne ein Kulturort. Und so kam das dann irgendwann, dann schwamm dieses Krematorium vorbei und ich habe es dann gesehen und und dachte, Mensch, zu einem Zeitpunkt, wo immer mehr Kulturorte schließen müssen, unabhängige hier in der Stadt, wäre es jetzt eigentlich wunderbar, gerade dann wieder einen aufzumachen.
Und dann auch noch den dauerhaft.
So, ja, und das Krematorium haben wir ja nicht gesucht, wir wollten ein Krematorium und haben es gefunden, sondern ein Krematorium in der Tat wollte auch erstmal niemand haben, weil es halt die Berührungsängste gab. Und die gab es bei mir persönlich am Anfang auch. Nur dann bin ich hingegangen und habe festgestellt, es fühlt sich nicht schlecht an.
Es ist auch, glaube ich, gar nicht so doll im Einsatz gewesen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. So viele Menschen sind da. Nein.
Das ist das älteste Krematorium Berlins. Also. Es sind dort ungefähr 1 Million Menschen kremiert worden, laut Schätzungen. Es gibt einen großen Gebäudeteil, die unterirdische Leichenhalle. Da gab es eine Leichenhalle für 817 Leichenlagerplätze. Aha. Die bauen wir dieses Jahr noch um. Die wird umgebaut zu einem Konzertort noch und Ausstellungsort für bis zu 1000 Leute, haben wir da eine Lizenz.
Wow.
Und das wird richtig spannend nochmal. Und wir wollen da auch Zentrum für Bewegkunst, Filmkunst werden. Ja, also Videoinstallationen.
Aber ich finde den Subtext wieder gut. Ja, die Kulturlandschaft in Berlin droht zu sterben. Wir nehmen uns ein Krematorium, wir nehmen uns den Ort der Toten und beleben die Szene von dort aus wieder. Das finde ich irgendwie sehr, sehr stark.
Ja, es ist auch gar nicht pietätslos, weil in der Kirche wird auch geheiratet, getanzt, beerdigt, alles Mögliche. Ja. Und dieser Ort ist halt, wenn man in der Halle steht, weiß man, in dieser Halle haben bis zu 20 Millionen Menschen geweint.
Ja.
Also die Halle ist voll mit Empathie. Und weil Weinen ist ja nichts Negatives, es ist ja was Positives. Ja.
Und es ist ja auch nicht der Ort, wo die Leute irgendwie unter qualvollen Umständen
ums Leben gekommen sind. Das war kein
Ja, genau. Also das ist schon mal, das muss man einfach vielleicht mitdenken, wenn man das nächste Mal ins Silent Green geht. Es war kein Foltercenter. Denk immer dran, Vincent. Und jetzt genieße doch einfach mal das Konzert von Luca D'Alberto, auf den wir uns jetzt schon mal vorbereiten, würde ich sagen. Wir hören ein Stück von ihm, Wait For Me, heißt es. Sehr cineastische Musik, finde ich. Was dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass Wim Wenders wohl Fan ist von Luca D'Alberto. Wir reden gleich ein bisschen weiter über den Künstler und über seine Show am 27.01. im Silent Green. Luca D'Alberto mit Wait For Me. Ein Auszug aus der ersten Scheibe, die jetzt via 7K veröffentlicht wird von Luca D'Alberto. Am 27.01. spielt er im Silent Green ein Konzert mit Streichquartett und zusätzlichen Musikern. Das muss man dazu erzählen, denn Luca D'Alberto nimmt seine Musik ja im Alleingang auf. Der setzt sich ins heimische Studio und macht das analytisch Spur für Spur. Nehme ich an, anders wird es nicht funktionieren. Für die Live-Auftritte nimmt er sich dann aber Musiker mit auf die Bühne. Wie seid ihr an diesen Künstler rangekommen, an Luca D'Alberto? Was war besonders reizvoll für euch? Ich finde es ja wirklich spannend, dass er eben seinen Kram selber und alleine und so analytisch nacheinander aufnimmt. War das auch für euch ein Punkt, wo ihr sagtet, da ist auch wieder eine Parallele zu den Techno-Boys and Girls, die wir schon kennen, oder?
Nee, das nicht unbedingt. Also es zeigt halt, wie begabt er ist, dass er einfach alle Streichinstrumente selber spielt, inklusive Piano, inklusive Gitarre und die alle so perfekt spielt, zudem seine gesamte Musik selber komponiert und dann noch selber aufnimmt.
Ja.
Er ist damals nach Berlin gekommen, weil er uns sich vorstellen wollte, weil er mit Tricky eine Platte machen wollte. Und wir einfach gesagt haben, komm nach Berlin, lass uns mal reden, bring mal Musik mit. Und wir waren in dem Meeting und haben die Musik gehört und haben eigentlich alle so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil er so eine sehr starke Emotionalität in seiner Musik hat. Und für Tricky war das dann nicht interessant, weil für ihn war es einfach zu sehr nach rückwärts gerichtet, in seine Vergangenheit reingerichtet. Und Tricky arbeitet momentan so an seinen neuen Alben und seinen neuen Sound. Und wir saßen da also in dem Meeting und haben gesagt, wir müssen unbedingt mit Luca zusammenarbeiten. So einen Musiker dürfen wir nicht gehen lassen, einfach so. Mhm. Und ja, dann haben wir angefangen und haben gesagt, du Luca, hast du eigentlich auch schon Management? Und hast du da schon mal irgendwie gedacht, eine Platte zu machen? Und dann meinte, nö, ich mache halt viel Filmmusik und hab mit Wenders zusammengearbeitet und arbeite halt viel mit Greenaway zusammen und arbeite auch viel. Aber so eigentlich eine Platte habe ich noch nie gemacht. Und so, und dann meinte er, dann lass uns das doch mal überlegen, ob man nicht mal eine Platte macht, wo mal du deine eigenen Kompositionen ausdrückst und nicht Bilder vor dir hast, die du mit Musik untermalst. Und damit hat es dann auch angefangen. Und was dann eigentlich ganz spannend war, ist, dass wir ihn unter Vertrag genommen haben und ich dann so zu den K7 A&Rs hingegangen bin und hab gesagt, hey, könntest du mal bitte mit Luca die Platte zu Ende machen? Und wir so, nö, du, tolle Platte, tolle Künstler, aber keine Ahnung von der Musik. Und dann kam das irgendwie so weit, dass ich mich da mehr und mehr mit der Musik beschäftigt hat. Bin mit Henrik Schwarz, der hat die ersten Aufnahmen mit Luca gemacht.
Okay.
Und die waren zusammen im Studio und haben sich halt sehr stark über Mikrofonierung und so weiter auseinandergesetzt. Und haben dann viel im Engineering gearbeitet. Und Henrik konnte dann irgendwann nicht mehr, weil er seine Amsterdam Dance Symphonie vorbereitet hat. Der hat eine ganze Symphonie geschrieben für das Amsterdam Dance Event. Und ich war dann so ein bisschen gefordert und bin dann halt selber gerade zu dem Zeitpunkt, weil ich ein Kind bekommen habe, haben wir 6 Wochen auf Sizilien gelebt und ich habe in 6 Wochen nichts anderes gemacht als klassische neue Musik gehört.
Und deine Frau so, ich muss das Kind hüten und der Mann hört die ganze Zeit neue klassische Musik oder
was? Und das kam auf jeden Fall dann dazu, dass wir dann halt, ich über diese ganzen Kontakte und Reise zu Martin Heine gekommen bin, der dann das Album fertig zu Ende produziert hat und gemischt hat. Und das jetzt auch in der Geschichte von K7, und die Firma ist jetzt, glaube ich, 32 Jahre alt, das erste Album, was ich A&R habe, als Besitzer der Firma. Und ja, ich finde es auch ganz, ganz neue Erfahrung. Das ist auch für mich eine ganz...
Hoffentlich wird es kein Flop.
Ja, selbst wenn, war inhaltlich eine gute Erfahrung. Und aber es kann ja klar gut sein, ne? Wäre nicht das erste Mal.
Ja. Nee, das hat ja mit der Qualität der Musik leider nichts zu tun, ne? Sonst wären wir alle reich. Genau. Wenn die Regel gelten würde, gute Musik verkauft sich gut, dann müssten man sich weniger Gedanken machen über dieses sonst so komplizierte Geschäft. Und ich glaube aber auch, also ich meine, Wim Wenders ist ein Fan, das ist ja schon mal eine ganz gute Basis, auf der man aufbauen kann, ja. Und ich glaube auch, dass diese Musik, weil sie eben diesen cineastischen Qualitäten auch mitbringt, dass die eben auch funktionieren wird bei jungen Leuten, die vielleicht bisher sich wenig mit Klassik auseinandergesetzt haben. Denn das eröffnet ganz viele Türen, finde ich. Man hat ganz viele Möglichkeiten, sich in dieser Musik wiederzufinden. Vielleicht eben mehr Möglichkeiten als beim klassischen.
Wir haben ja letztes Jahr im Dezember die erste Single veröffentlicht, rein digital. Und alle unsere Erwartungen wurden bisher übertroffen. Super. Wir haben in erster Linie momentan den Spotify-Markt. Und es ist gigantisch, auf wie viel Playlisten er ist und wie viel Hörer er bekommt. Und wir gehen jetzt in die ganz richtige Promo-Phase rein. Und sein erstes weltweites Konzert wird ja dann am 27. im Silent Green in Zusammenarbeit mit Neo FM sein. Und da sind wir auch gespannt. Also wir sind auch absolut begeistert, was bisher passiert ist.
Jetzt haben wir das Silent Green nochmal erwähnt und wir haben ja auch mit Jörg Heidmann, den Geschäftsführer und Initiator des Ganzen, noch bei uns im Studio zu sitzen. Was sind denn die nächsten Moves bei euch? Du hast vorhin schon gesagt, ihr werdet den Keller ausbauen.
Den einen Keller haben wir schon ausgebaut. Ja, Jetzt kommt der andere dran, der so aussieht wie eine Wiese. Ja. Aber ich meine, das Besondere am Silent Green ist ja eigentlich die Summe seiner Bestandteile. Und das ist jetzt nicht nur das Gebäude, das sind bei uns natürlich auch die Leute, die bei uns mit im Haus sind. Die sind ja nicht durch Zufall da, sondern wir sind ganz glücklich, dass wir mit denen kooperieren können. Beste Beispiel ist das, wo wir hier heute sitzen, mit Horst Weidenbüller, mit K7. Aber das gilt auch für Savvy Contemporary, der spannendste Kunstort für mich zurzeit, die aus Neukölln zu uns gezogen sind, das Arsenal Filmarchiv, das Harun Faruqi Archiv, Institut und so weiter und so fort. Und der nächste Step ist aber in der Tat, dass wir unten anfangen, diese Halle auszubauen. Das wird nochmal ein ganz großer Schritt für uns und wir hoffen, dass das in 1,5 Jahren fertig ist. Mhm. Von daher sag ich auch immer, wir haben jetzt vielleicht 50% geschafft und wir fliegen immer noch ganz flach unterm Radar.
Ja.
Weil wir kommen zurzeit auch noch nicht zu vielen, vielen anderen Sachen. Also, dass wir selbst anfangen zu produzieren, weil das ist unser Anspruch.
Ja.
Also, wir wollen nicht ein reiner Abspielort sein, sondern wir wollen auch dann wieder kuratieren.
Like back und in produzieren. The 90s.
Ja, weil das gehört dazu. Ja, dass Inhalte das Wichtige sind. Mhm. Und das kann sowohl musikgetrieben sein, das kann aber auch eine Ausstellung sein. Mhm. Oder eine Lecture oder was weiß ich. Oder irgendein Workshop.
Mhm. Okay, also ist da noch einiges in Planung. Silent-Green.net ist die Adresse, wenn man sich noch ein bisschen weiter informieren möchte, auch schon vor dem 27. Januar. Am 27. Januar dann wird das Luca D'Alberto Konzert stattfinden. Und mit diesem Konzert eröffnen wir dann oder launchen wir dann auch ganz offiziell nochmal unseren neuen Channel in der Flux Music App Neo FM. Auch wir haben erkannt, dass dieses Genre ein aufstrebendes ist und wollen euch mit den wichtigsten Künstlern und Künstlerinnen aus dieser Musikecke versorgen. Wie sieht's im Bereich Neoklassik jetzt mit weiteren Veröffentlichungen aus? Bist du jetzt als A&R schon so eingegroovt, dass du weiter am Sign bist? Gibt's da noch Pläne für weitere Künstler fürs Label?
Ja, also wir sind momentan dabei, ich denke, wir werden dieses Jahr noch an 4 bis 5 Künstlerprojekten arbeiten, die momentan alle noch nicht unter Vertrag sind, aber die alle mit allen Gesprächen sind. Und es wird so rumgesehen ein richtig aktives Label werden. Und wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch drauf auf die Veranstaltungen, die dann parallel mit Neo FM und dem Silent Green auch stattfinden werden. Wir wollen das ja fortführen, dass die Premieren dieser Künstler dann in dieser Konstellation auch weiter im Silent Green aufgeführt werden. Und für uns ist es sicherlich mega spannend, was jetzt 2017 passiert.
Mhm. Also ich werde das Ganze auch weiter verfolgen und ich werde mir auch den Neo FM Channel des Öfteren nochmal reinziehen vorm 27. Januar, damit ich gut vorbereitet auf die Luca D'Alberto Show gehen kann. Ab dem 27. läuft dann der Channel ganz offiziell, aber er ist jetzt schon am Start. Also ihr könnt, wenn ihr die Flux Music App habt, jetzt schon reinhören in den Neo FM Channel. Am 27.01. werden wir das Konzert von Luca D'Alberto übrigens übertragen. Also wird die Musik, die im Silent Green aufgeführt wird, auch hier auf Flux FM zu hören sein und auch auf unserem neuen Channel Neo FM. Wie ihr an Infos und Tickets kommt fürs Konzert Ende Januar, das checkt ihr am besten auf fluxfm.de. Wir haben dann eine kleine Mikrosite reingebastelt auf unserer Seite, die euch über die wichtigsten Dinge informiert und auch darüber, wie ihr eben an Tickets rankommt. Und weitere Infos zum neuen Imprint von K7 gibt es natürlich auch auf k7.com. Oder gibt es 7k.com auch schon? Gibt es auch schon?
Ja,
ja, ganz fix, die Herrschaften. Und die Website vom Silent Green hatte ich auch schon mal durchgesagt. Das ist silent-green.net. Horst Weidenmüller und Jörg Heidmann, vielen Dank für euren Besuch. Ja. Wir werden uns ja in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht des Öfteren nochmal sprechen zum selben Thema. Hat mich gefreut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.